Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Tag 7 der US Open ist beendet. Der Tag fing sehr, sehr langsam an mit einer klaren Klatsche von Roger Federer für David Goffin und endete mit einer bemerkenswerten Aufgabe von Novak Djokovic. Herzlich willkommen auch zum 7. Breakfast at Flushing hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und sich noch etwas über die Buhrufe der Zuschauer in New York aufregend, Philipp Schubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das waren nämlich die letzten Reaktionen des Publikums in New York gegen Novak Djokovic. Der hat heute im Achtelfinale gegen Stan Wawrinka gespielt und hat nach anderthalb Sätzen oder nach zweieinhalb Sätzen hat er aufgeben müssen. 4-6, 5-7, 1-2 stand es aus der Sicht von Novak Djokovic und da sagte er, nee, es hat keinen Wert, ich muss hier aufgeben, die Schulter schmerzt zu sehr. Und es ist die linke Schulter, die ihn schmerzt, nicht die Schlagschulter, sondern die Schulter im schlagfernen Arm, die ihn schmerzt und die ihn zur Aufgabe gezwungen hat und die dann auch dafür gesorgt hat, dass er am Ende ausgebuht worden ist, was wir dann halt auch überhaupt nicht verstehen können, weil Novak Djokovic gibt nicht ganz so leicht auf. Djokovic ist draußen und er hat das Herrenfeld mal so richtig geöffnet.
Er hat es in der Tat sehr geöffnet. Wir haben jetzt natürlich noch zwei große Namen drin, Roger Federer und Rafael Nadal, aber wir haben nicht mehr den Überspieler der Hardcourts und ich glaube, wir können uns auf einmal 5-6 Sieger hier in New York vorstellen.
Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen und ich weiß noch nicht, wer hier ins Finale kommen wird aus der oberen Hälfte. Natürlich ist Roger Federer der Favorit, über den wir gleich sprechen werden, aber dadurch, dass Novak Djokovic von oben nicht mehr droht, ist das Ganze so ein wenig entzerrt worden und ist das Ganze ja so ein bisschen auch auf der Waage ausgeglichen worden. Rafael Nadal ist natürlich noch da. Wie fit er ist, sehen wir im Moment, weil er einen sehr, sehr guten Eindruck macht. Wir haben in der unteren Hälfte haben wir sehr viele Spieler, für die es eine Riesenchance ist und dann haben wir natürlich Roger Federer und wir haben jetzt Stan Wawrinka bzw. Daniil Medvedev, die als Finalisten dann auch noch in Frage kommen. Und jetzt erlaubt dieses Feld halt sehr viel Fantasie bei einer Finalzusammenstellung.
Ja, und das ist ja was, was uns so Spaß macht. Vielleicht kommt jetzt endlich der Durchbruch der jungen Spieler. Vielleicht kriegt New York endlich sein Finale Roger Federer gegen Rafael Nadal, wo es ja bald seit Jahrzehnten drauf wartet. Die beiden sind ja bei den US Open noch nie aufeinander getroffen. Oder am Ende wird es einer der alten Herren, der den Titel mitnimmt, sei es Wawrinka, sei es Dimitrov, der da auch bald runterfällt. Oder vielleicht könnte Diego Schwartzmann die US Open.
Das wäre auch eine tolle Geschichte. Diego Schwartzmann als US Open-Sieger. Stan Wawrinka, über den müssen wir allerdings jetzt sprechen, über das Match gegen Novak Djokovic. 6-4, 7-5, 2-1. Ich habe es gesagt, das Endergebnis. Aber Stan Wawrinka hat mal wieder in einem Grand Slam-Match wieder gegen Novak Djokovic gezeigt, was er zu leisten imstande ist, wenn er das große Flutlicht hat, wenn er die große Show vor sich hat und wenn er bei einem Grand Slam spielt. Wawrinka ist ein, das können wir glaube ich sagen, Big Match Player.
Ja, und es war ein interessantes Match. Es begann recht früh mit einem Break von Wawrinka und im Endeffekt war er den ganzen Abend über einen Schritt vorne. Er hat eben, denke ich, dahingehend von der angeschlagenen Schulter Djokovics profitiert, dass Djokovic seine linke Schulter für zwei Sachen auf dem Court brauchte, die ihm heute nicht gelungen sind. Das eine ist der Aufschlag, der Ballwurf. Und Djokovic hat in diesem Match sehr viel Doppelfehler gemacht oder vergleichsweise viele Doppelfehler, vor allem in engen Situationen. Und ich denke, das kann man durchaus auf die Schulter zurückführen. Das andere, und das hat Wawrinka gnadenlos ausgenutzt, ist, Djokovic braucht natürlich seine linke Schulter für die Rückhand. Und Wawrinka ist mit der Power in die Rückhand rein. Wir hatten über die Runde zuvor gegen Dennis Kadler gesprochen. Kadler hat nicht die Power, nicht die Präzision gehabt, um sich mit der Rückhand von Djokovic anzulegen. Das ist ja so der Schlag, den man eigentlich vermeiden möchte. Aber Wawrinka, das haben wir über die Jahre gesehen, der traut sich so mit seiner Power in die Rückhand reinzugehen. Und heute hat er sich die immer wieder vorgenommen. Und Djokovic hat dann versucht, umzustellen die Taktik, ist immer mal wieder ins Netz gekommen, hat Stopbälle eingestreut, hat versucht, auch mal einen Slice zu spielen. Und Wawrinka hat aber alles recht gut gekontert, hätte die ersten beiden Sätze, ehrlich gesagt, auch klarer gewinnen können, hätte das wahrscheinlich auch 6-3, 6-2 für sich entscheiden können, aber Djokovic hat unglaublich gebissen jeweils zum Ende der Sätze, ist drin geblieben, hat sich Breaks zurückgeholt, hat alles versucht, aber war übers Match gesehen ziemlich chancenlos gegen Wawrinka.
Wawrinka schafft es immer wieder gegen Novak Djokovic gerade die großen Ergebnisse zu erzielen. Wir haben vorgestern schon drüber gesprochen. Das insgesamt Head-to-Head ist bei 20-5. Das Head-to-Head bei Grand Slam steht jetzt bei 4-4. Er schafft es also gerade auf diesen großen Situationen dann das Niveau so anzuheben, dass er für Djokovic ein gefährlicher Gegner ist, auch wenn er gesund ist. Hätte er dieses Match gewonnen, wenn Djokovic bei 100% Fitness gewesen wäre? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Stan Wawrinka diese Chance, die er bekommen hat, dadurch, dass Novak Djokovic nicht zu 100% fit ist, hier jetzt zu 100% dann auch ausgenutzt hat.
Ja, und wenn man sich das Matchup zwischen den beiden anschaut, dann würde man natürlich normalerweise denken, dass Djokovic da schon einen gewissen Vorteil haben sollte, weil er so fit ist, weil er in der Lage ist, so viele Spieler auszusitzen, weil er natürlich auch ein einfach sehr kompletter Spieler mittlerweile ist. Aber Wawrinka durch seine Bulligkeit ist in der Lage, dann in diese Matches quasi mit einzusteigen und daraus einen Boxkampf zu machen. Und normalerweise ist das Rezept gegen Djokovic Variabilität und ihm wenig Rhythmus geben und klug angreifen und vorausschauen, spielen. Aber Wawrinka kann daraus im wahrsten Sinne des Wortes einen Boxkampf machen. Und einen Boxkampf, der über 12 Runden oder 5 Sätze besser funktioniert als über 5 Runden und 3 Sätze. Weil er hier dann natürlich auch mehr Zeit hat, Matches, die mal am Anfang aus dem Ruder laufen, noch umzudrehen. Da war heute eine ganz schöne Statistik auf Twitter. Ich glaube, bei jedem seiner Siege gegen Djokovic hatte er vorher den ersten Satz verloren. Heute war dann die Ausnahme. Also das sind Matches, wo er so einen größeren Margin of Error hat, wo er sich dann so ein bisschen mehr reinkämpfen kann, mehr das zu einer Art von physischen Match machen kann, wie er es möchte. Und ich glaube, das kommt ihm da insgesamt entgegen, abseits davon, dass er eben wirklich ein gewisser Saisonarbeiter ist und sich natürlich bei Grand Slam Turnieren besser präsentiert als jetzt auf der Tour.
Ja, aber er ist immer a sight to behold, wenn er zu Grand Slams kommt, wenn er zu 100% fit ist bei Grand Slams, dann ist er ein Spieler, für den die Leute dann auch den Eintritt zahlen. Und er hat jetzt hier das Viertelfinale erreicht. Wir müssen nochmal über die Reaktion der Zuschauer sprechen. Die haben Novak Djokovic ausgebuht, als er vom Platz gegangen ist. Er hat nach 3 Spielen im dritten Satz gesagt, nee, ich schaffe es nicht. Wahrscheinlich hatte er auch keine Lust, sich nochmal eine Dreiviertelstunde lang die Schulter bearbeiten zu lassen von Stan Wawrinka. Auf jeden Fall hat er gesagt, hier ist jetzt Schluss. Und er wurde mit Buhrufen vom Platz verabschiedet. Und das hat er einfach überhaupt nicht verdient, weil wir wissen, dass Novak Djokovic niemand ist, der in irgendeiner Weise etwas übertreibt beziehungsweise Schmerzen vortäuscht. Und das war bitter heute.
Ja, der am Anfang seiner Karriere so ein bisschen den Ruf einer zu sein, der schnell aufgibt, als er eben noch nicht so richtig die Kontrolle über seinen Körper hatte. Also wir reden so von den Jahren 2007 bis vielleicht 2010. Aber eben in diesem Jahrzehnt ist er einer der zähesten Spieler überhaupt. Und jemand, der trotzdem, glaube ich, weiß, was er seinem Körper zumuten kann. Und er hat schon mal eine lange Pause gehabt. Wir denken an die ganzen Ellbogenprobleme und wir wissen natürlich überhaupt nicht, wie sieht's aus mit der Schulter. Er hatte Probleme in Cincinnati, er hatte hier ganz offensichtlich Probleme, hat davon die ganze Zeit, auch wenn er es nicht unbedingt wollte, aber wurde quasi dazu gezwungen, davon zu berichten. Und wir wissen natürlich wirklich nicht, was ist hier passiert. Musste er zum Beispiel mit Schmerzmedikamenten spielen, sicherlich etwas, was er nicht möchte. Wie hat es ausgeschaut? Und von daher erschien die Reaktion doch arg unnötig, vor allem wenn man jetzt den Kontext setzt, dass das Publikum vorher auch nicht gerade auf seiner Seite war. Und das Publikum, so schien es zumindest von außen oder hier von weit weg, wollte, dass Stan Wawrinka das gewinnt. Und das kennen wir ja, Novak Djokovic bei den Grand Slam Turnieren, außer vielleicht bei dem French Open, hat meistens das Publikum nicht hinter sich. Und das war hier heute wieder der Fall. Und warum dann höchstwahrscheinlich dieselben Leute, die ihn sowieso nicht gewinnen sehen wollen, am Ende noch ausbuden, wenn er aufgibt und ihn ja trotzdem vorher 2 Stunden gute Unterhaltung geboten hat, denn das Match war auf anständigem Niveau, das ist dann schon arg unverständlich.
Tja, und Novak Djokovic, du hast es gesagt, hat seine Probleme bei anderen Turnieren. Er würde gerne geliebt werden, er würde gerne wie Roger Federer und Rafael Nadal geliebt werden. Er wird es nicht, er ist so ein bisschen der Big Three Bösewicht, aber dieses Verhalten hat er nicht verdient. Stan Wawrinka steht im Viertelfinale und dort im Viertelfinale wird er jetzt auf Daniil Medvedev treffen. Daniil Medvedev hat heute gegen Dominik Köpfer gewonnen. 3-6, 6-3, 6-2, 7-6. Und es sah anderthalb Sätze so aus, als könne Köpfer vielleicht hier die ganz große Sensation schaffen. Er lag schon mit Satz und Break in Führung gegen Medvedev. Doch dann konnte Medvedev sein Niveau steigern und am Ende in 4 Sätzen gewinnen. Und auch er ist in den Bösewicht-Modus gegangen. Er hat hat es ein bisschen selber dann jetzt auch gemacht, in den Bösewicht-Modus zu gehen, aber er wird im Moment von den Zuschauern dafür geschätzt. Und ich weiß nicht, wie viel Wrestling du in den 90ern geguckt hast. Ich habe eine ganze Menge gesehen und ich fühlte mich wirklich zurückerinnert an die, an diese Geschichten, wo die guten Jungs dann zu den Bösen wurden.
Ja, wobei man natürlich argumentieren kann, er gehörte schon immer eher zu den leicht bösen Jungs. Also greifen wir das erstmal auf. Wir erinnern uns, er wurde nach dem letzten Match ausgebuht, nachdem er sich während des Matches mit einem Ballherren angelegt hatte und dann auch zwischendrin mit dem Publikum. Er hatte ja einen Stinkefinger seitlich vom Kopf gehalten und das Publikum hatte dann angefangen, ihn auszubuhen und er hatte eben nach dem Match, ja, nicht unbedingt eine Publikumsbeschimpfung gemacht. Er hat sich auf sehr ironische und ätzende Weise bei dem Publikum bedankt. Das fand es nicht lustig, hat ihn ausgebuht. Heute während des Matches hat man sehr offensichtlich gemerkt, dass die Zuschauer hinter Köpfer standen. Aber er hat es dann nach dem Match nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Er hat so eine Art Wellenbewegung gemacht, nachdem er das Match gewonnen hat. Er hat dann im Anschluss gesagt, ja, das war, weil er sich gefreut hat, das Match zu gewinnen. So ganz sicher bin ich mir nicht. Dann ging er zum Match, dann sprach er noch kurz mit Köpfer, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Und dann hat er ein Interview gegeben, wo er im Endeffekt wiederholt hat, was er im Match zuvor gemacht hat, gesagt, hey, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht fit gefühlt. Eigentlich war ich wieder mit meinen Kräften am Ende. Und dann habt ihr mir wieder geholfen. Ihr habt mir wieder die Energie gegeben, dass ich dieses Match gewinnen konnte. Und dann hat er wieder die Hände hochgehalten, um sich ausbuhen zu lassen. Und hat er halt wirklich den Troll oder den Wrestler aus den 90er Jahren gegeben und scheint sich ganz offensichtlich wirklich wohl zu fühlen in dieser Rolle des Boomers.
Aber er steht im Viertelfinale und er wird im Moment, glaube ich, wirklich nur vom Masseur zusammengehalten, der ihn immer wieder alle zwei Tage dann zum Spiel fit bekommt, weil Medvedev ansonsten macht er einen angeschlagenen Eindruck. Er hat so viel gespielt in den letzten Wochen und auch gegen Dominik Köpfer braucht es eine Energieleistung, um hier wieder zurückzukommen. Gab es so eine entscheidende Situation, wo man gesagt hat, jetzt hat Medvedev wirklich das Match wieder an sich gerissen?
Ja, gab es auf jeden Fall. Nochmal ganz kurz aber zum Gesundheitszustand. Jannik Schneider, den ihr ja auch alle kennt, der hatte zu Recht nach dem Match angemerkt, dass Medvedev dann auch während dieses Interviews gesagt hat, dass er hier wieder auf Schmerztabletten war. Und das ist natürlich etwas, was man durchaus kritisch sehen kann, wenn ein Sportler oder eine Sportlerin quasi denkt, in einem Zustand zu sein, wo es nur noch mit Schmerzmitteln geht. Ich kann verstehen, dass er es tut, aber ich glaube, man kann es eben auch kritisch von außen sehen. Aber jetzt zu dem Match, es gab auf jeden Fall einen Drehpunkt. Also das Match begann mit einem Dominik Köpfer, der besser war, aber auch mit einem Daniil Medvedev, der sich schwer tat mit dem Aufschlag. Und Daniil Medvedev hat dann nach dem Match gesagt, ja, er war davon ausgegangen, dass Dominik Köpfer nervös sein würde und dass, wenn er eben ganz viele flache, harte Bälle gibt, dass Köpfer höchstwahrscheinlich anfangen würde, Fehler zu machen. Aber Köpfer hat das ganz wunderbar kontrolliert, das Match im ersten Satz, hat viel Tiefe in die Schläge reinbekommen, hat einigermaßen gut mit Spin gearbeitet, gerade auch in die Rückhand von Medvedev rein, das hatte Nadal ja auch so klug gemacht, hat gut das Netz angegriffen, hat vor allem sehr solide aufgeschlagen und war dann eben mit dem ersten Satz, hatte den für sich gesichert. Anfang des zweiten Satzes war er in Führung gegangen, wieder mit einem Break zum 2-1 und da hatte Medvedev sich schnell 0-40 geholt, hatte dann ein bisschen Pech, dass es auf 40-40 gestellt war und hat dann einen Breakball dadurch erhalten, dass er einen Netzroller drin hatte, den Köpfer nicht mehr kontrollieren konnte. Und nachdem Medvedev da sich das Break geholt hat, hat er sich immer weiter ins Match reingefuchst, hat angefangen ein bisschen besser aufzuschlagen, vor allem akkurater aufzuschlagen, hat aggressiver in den Rallyes gespielt, hat hinten nicht mehr nur alles rausgelöffelt, sondern selber Richtung Grundlinie gegangen, hat den Druck erhöht auf Köpfer und hat sich einfach, ja, im wahrsten Sinne des Wortes nach vorne bewegt und hatte dann Satz 2 und 3 ziemlich klar im Griff, Satz 4 eigentlich auch, konnte da aber nicht seine Chancen nutzen und hat dann bis zum Tiebreak gebraucht, um es dort zu Ende zu bringen. Das war dann schon ein Medvedev, der auf ziemlich hohem Level gespielt hat und da war Köpfer dann mehr gezwungen, in die Defensive zu gehen, mehr zu kontern und nachher hat Medvedev, glaube ich, vor allem seine Rückhand auch angesprochen, dass er die sehr gut fand, wie er da cross gearbeitet hat, Dominik Köpfer. Daniil Medvedev hat nach dem Match auch Dominik Köpfer sehr explizit am Netz gelobt, hat gesagt, hey, wenn du weitermachst, kannst du ein großartiger Spieler werden. Und das war eine sehr gute Leistung von Köpfer, aber man hat dann eben schon gemerkt, als Medvedev Mitte des zweiten Satzes selber in die Offensive gegangen ist, dass da Köpfer dann noch zumindest nicht das Level hat, da etwas entgegenzusetzen.
Medvedev steht im Viertelfinale. Er trifft auf Stan Wawrinka. Einmal haben die beiden sich gegenübergestanden. Das war 2017 in Wimbledon. Damals hat Medvedev in 4 Sätzen gewonnen. Er, wie gesagt, wird im Moment von Schmerztabletten und dem Masseur zusammengehalten. Wawrinka hat eigentlich einen relativ einfachen Weg hier durchs Turnier gehabt. Auch er wird kaputt sein nach 2x4 Sätzen und vor allen Dingen diesem anstrengenden Match gegen Paolo Lorenzi. Aber ich möchte im Moment sagen, dass Wawrinka für mich der leichte Favorit ist. Wie geht's dir?
Ja, ist wahrscheinlich so eine Angelegenheit, wo die Favoritenrolle irgendwie 60-40 verteilt ist. Wäre das jetzt der Medvedev von, sagen wir, Anfang Cincinnati, dann würde man davon ausgehen, dass er das gewinnt. Er spielt einfach so hohem Niveau. Aber die Frage ist halt wirklich, wie macht da sein Körper überhaupt nochmal mit? Ist er in der Lage, das durchzuhalten? Wenn ja, glaube ich, dass er Wawrinka besiegen kann, vor allem wenn er auf hohem Niveau serviert. Wenn nicht, dann kann Wawrinka daraus wahrscheinlich ein sehr physisches Match machen und dann wird Wawrinka das vermutlich gewinnen.
Das Armdrücken, worüber wir so häufig sprechen. Wawrinka hat, wie gesagt, Medvedev vor sich. Wir müssen auch über Dominik Köpfer sprechen. Der fährt jetzt mit $280.000 Preisgeld nach Hause. Nach Abzug aller Steuern und Kosten wird er wohl bei 150.000 Euro oder was liegen, 140.000. Und er hat es selber als ja karriereändernd beschrieben. Dieses Geld dann auch und dieses Erreichen des Achtelfinals. Weil erstens ist er unter den Top 100, kann jetzt ATP-Turniere spielen, muss nicht mehr jedes Challenger spielen. Und zweitens hat er das Geld, um das ganze nächste Jahr eigentlich zu planen. Drittens, er wird jetzt zum Beispiel bei den Australian Open im Hauptfeld landen und muss nicht mehr durch die Qualifikation. So viel Planungssicherheit durch ein solches großes Ergebnis ist eine tolle Geschichte für Dominik Köpfer.
Ja, vor allem hat er jetzt ja ziemlich viele Monate Zeit, daraus was zu machen. Wir hatten darüber gesprochen in der letzten Sendung und das letzte Mal, dass er gespielt hat, dass es alles eigentlich anfing in Ilkley, als er dort das Challenger gewonnen hat und dann die Wildcard für Wimbledon bekommen hat, das ja auch in Wimbledon schon für sich genutzt hat. Und quasi diese Phase von Ende Juni bis jetzt, da hat er einfach sehr viel für sich und seine Karriere getan. Und jetzt die Punkte, die er da gewonnen hat, da kann er jetzt in den nächsten 9 Monaten schauen, wenn er konstant Punkte sammelt, dass er da dann eben auch gar nicht so weit zurückfallen wird im nächsten Sommer, falls er all das nicht verteidigen kann. Und er kann sich eben wirklich sicher aufstellen. Er kann jetzt eben sagen, hey, ich habe nicht nur Pläne, wie sieht es jetzt von Woche zu Woche aus, sondern jetzt könnte er zum Beispiel wirklich sagen, okay, wie baue ich meine Karriere auf, dass ich das jetzt über die nächsten 3 bis 5 Jahre auf relativ hohem Niveau hinbekomme. Wie mache ich zum Beispiel einfach ein Off-Season-Training, wenn ich eben keine Challenger mehr spielen muss, sondern 6, 7 Wochen auf einmal Off-Season habe, kann ich dann zwar 3 Wochen Trainingsblock einlegen, um zu gucken, wo ich noch in meinem Spiel was verbessern kann und wie kann ich eine Turnierplanung fürs nächste Jahr angehen, wie komme ich in die ATP-Hauptfelder rein, gerade auf den schnelleren Belegen, die mir wahrscheinlich liegen werden. Also wenn er da strategisch und klug vorgeht, dann hat er jetzt wahrscheinlich wirklich das Ticket gezogen, um die nächsten Jahre in den Top 100 zu verbringen.
Dominik Köpfer also ausgeschieden. Heute spielt Alexander Zverev, darüber sprechen wir gleich noch. Wir haben das zweite Viertelfinale und da treffen 2 Altbekannte aufeinander, Roger Federer und Grigor Dimitrov. Und wer vor diesem Turnier gesagt hat, dass Grigor Dimitrov hier das Viertelfinale erreicht, dem möchten wir gerne dazu gratulieren, zu dieser Weitsicht, weil ich glaube, den hatten sehr wenige auf dem Zettel. Er hat gegen Alex de Minaur eine gute Leistung gebracht, 7-5, 6-3, 6-4 und trifft auf seine alte Nemesis Roger Federer, der mit David Goffin ja so ein bisschen den Boden aufgewischt hat. 6-2, 6-2, 6-0, das war eine fantastische Leistung für Roger Federer, aber auch etwas unerklärlich, dass David Goffin überhaupt nicht in dieses Match gekommen war. Und Roger Federer trifft auf einen zweiten Lieblingsgegner mit Grigor Dimitrov im Viertelfinale.
Ja, das Federer gegen Goffin-Match hat ein bisschen an das Wimbledon-Match von Goffin gegen Djokovic erinnert. Da war Goffin für ein paar Spiele am Anfang drin gewesen in dem Match und nachher überhaupt keine Chance mehr gegen Djokovic gehabt, hat schnell verloren. Ich meine, 2 vierte Runde oder das Viertelfinale und daran hat es sich erinnert. Das waren ja durchaus anständige 4 Spiele am Anfang, wo Goffin auch gezeigt hat, was er kann, wie gut er kontern kann, wie gute Übersicht er auf dem Court hat. Dann ist Federer ganz schnell auf 6-2 davongezogen. Als Federer dann den Widerstand entweder bei 2-1 oder 3-2 im zweiten Satz gebrochen hat, da war dann Ende. Und da hat er ihn dann wirklich einfach komplett abgeschossen. Und im dritten Satz war Goffin chancenlos. Und hier kommt natürlich beides zusammen. Federer, der auf hohem Niveau gespielt hat. Ich denke, man konnte sehen, wie viel Druck, wie viel Zug er in der Vorhand auch gerade hatte. Das ist einmal ein Zeichen für ihn. Aber Goffin hat sich halt auch schon ein bisschen ergeben der Situation. Und das muss man dann einfach sagen, da hat er jetzt nicht bewiesen, dass er im Moment in der Lage ist, solche Matches zu gewinnen. Ich hatte ja vor den US Open gedacht, er könnte das schaffen, aber da hat er mich nun wirklich eines Besseren belehrt.
Ich bin gestern darauf hingewiesen worden, dass wir in der Vorschau gesagt hatten, ja, David Goffin könnte ein unangenehmer Gegner für Roger Federer werden. Das müssen wir zurücknehmen.
Ja, er war es nicht. Er war es vielleicht für vier Spiele, aber er war es nicht für ein ganzes Match. Und da muss man auch sagen, Federer, super Leistungssteigerung in den letzten beiden Matches. Er kriegt jetzt eben nochmal einen besagten Lieblingsgegner. Sprechen wir mal über Dimitrov, der ein bisschen Glück hatte, um hier ins Viertelfinale zu kommen. Es war jetzt nicht die härteste Auslosung, aber er wird es mitnehmen. Und er hat heute halt ein sehr anständiges Match gegen Dimitrov gespielt. Und da hat man gesehen, nicht vollkommen unähnlich die beiden, beide sehr athletische Typen, Dimitrov sicherlich etwas mehr Kraft noch drin und die hat er auch genutzt, er hat einfach mehr Bums von der Grundlinie als ein Dimitrov, ist in der Lage mehr Ballwechsel zu beenden, obwohl ihm das nicht so im Naturell liegt, dass er jetzt einfach so totales Risiko geht, hat er hier einfach in den allermeisten Ballwechseln oder in den entscheidenden Ballwechseln das Spiel gehabt, um durch die Abwehr von Dimitrov durchzukommen. Und es waren ein paar sehr amüsante Ballwechsel oder unterhaltsame Ballwechsel drin. Ich glaube, absoluter Höhepunkt war irgendwo Mitte des zweiten Satzes, wo die beiden sich mehrfach geloppt haben und am Ende hat Dimitrov den Ballwechsel gewonnen. Also er hat die Dauerlauf-Ballwechsel gewonnen gegen Dimitrov und die Kraftballwechsel so.
Dimitrov gegen Federer. Wie gesagt, Federer hat eine super Bilanz gegen Grigor Dimitrov. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dimitrov hieraus ein wirklich wettbewerbsfähiges Match machen wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Und eins noch gerade zu Alex Dimitrov. Er erinnert mich so ein bisschen an den Spät-Leighton Hewitt, der in einer überragenden Defensive ist, aber der mit der Offensive noch nicht so richtig viel anfangen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass für Dimitrov Karriere entscheidend dann auch sein wird, wie kann er diese Defensive, die er jetzt schon drauf hat, auch in Offensive umsetzen, um dann auch die großen Spieler regelmäßig zu besiegen. Er hat jetzt das erste Mal gegen einen Top-20-Spieler gewonnen, aber um das regelmäßig machen zu können und machen zu wollen, dafür wird er ein bisschen mehr Offensive brauchen.
Ja, er wird hoffen, der frühe Leighton Hewitt irgendwann zu werden. Der war durchaus in der Lage, seine ganze Athletik auch dafür zu nutzen, um ein bisschen mehr auf Angriff zu gehen. Und Dimitrov, man denkt halt häufig, wenn man ihn sieht, dass er irgendwie ein 1,70 Meter Hämpfling ist, aber er ist schon über 1,80 Meter, er hat einen ganz vernünftigen Aufschlag. Aber auch er scheint irgendwie mit der Einstellung aufgewachsen zu sein, sich primär darauf zu verlassen, dass er Gegner niederlaufen wird oder dass er weiter und schneller und länger laufen kann als Gegner und nicht unbedingt darum, wie kann er mit Kraft Gegner besiegen. Und das ist halt die Frage, kann man den Schalter umlegen oder ist man einfach ein bestimmter Tennisspieler oder Tennisspielerin-Typ? Ich vermute fast, dass er so ein Typ ist und dass er vielleicht ab und an einfach ein bisschen Glück brauchen wird, um bei so großen Turnieren weit zu kommen.
Das Viertelfinale in der oberen Hälfte ist gesetzt. Daniil Medvedev spielt gegen Stan Wawrinka und Roger Federer gegen Grigor Dimitrov. Die untere Hälfte wird heute ausgespielt. Die untere Hälfte der Damen steht auch schon fest. Dort werden wir Serena Williams sehen und dort werden wir Qiang Wang sehen, Joe Konta und Elina Svitolina. Wie die das Viertelfinale erreicht haben, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und Breakfast at Flushing, unserem Daily zu den US Open bei meinsportpodcast.de.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Joe Konta hat auf Grand Slam Niveau in diesem Jahr ein herausragendes Jahr gehabt. Zweite Runde hat sie in diesem epischen Ja, 3-Uhr-Match morgens gegen Garbiñe Muguruza damals verloren bei den Australian Open. Aber seitdem hat sie wirklich ein ganz, ganz famoses Grand-Slam-Jahr. Halbfinale bei den French Open, Viertelfinale in Wimbledon und jetzt steht sie im Viertelfinale hier bei den US Open. Wie sie das geschafft hat, nämlich sie hat Karolina Pliskova besiegt mit 6-7, 6-3 und 7-5. Und Philipp, ich hatte das Gefühl, sie hätte schon den ersten Satz gewinnen müssen, wo sie den gesamten Satz mit Break vorlag, dann das Break kassieren musste von Karolina Pliskova und dann im Tiebreak chancenlos war, aber Joe Konta ist nicht eingeknickt, sondern hat weiter ihr Spiel durchgezogen. Es war ein sehr intensives, ein hochunterhaltsames Match dort im Louis Armstrong Stadium, was Joe Konta am Ende an sich reißen konnte und im 11. Spiel des dritten Satzes das entscheidende Break holen konnte, dann zum 7-5 auserwählen konnte und hier im Viertelfinale steht. Tolle Leistung von Joe Konta.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, den verlorenen ersten Satz und auch den Beginn des zweiten, wo sie ja wieder mit Break hinten lag, kann man eben darauf schieben, dass Pliskova so ein bisschen ihr alte Nemesis ist, eben die Spielerin, die die Duelle in der Vergangenheit meistens gewonnen hat gegen Konta. Und man hat aber in diesem Match gesehen, wo Konta den Vorteil hat. Und das ist bei den Grundschlägen. Und ich glaube, hier ist dann auch eine Zahl ganz spannend. Bei den ersten Aufschlägen haben beide ungefähr eine ähnliche Anzahl an gewonnenen Punkten. Aber Pliskova hatte sowas um die 25% bei den zweiten und Konta, glaube ich, an die 50%. Und das, glaube ich, kann man darauf zurückschieben, dass sie heute von der Grundlinie einfach besser war. Sie war intensiver, sie hat den Druck hochgehalten, sie hat Pliskova geschickt bei den Grundschlägen und hatte da einfach einen Vorteil. Und Pliskova, wie schon im vorigen Match gegen Jabeur, wirkte zum Ende dann eben auch nicht mehr vollkommen fit. Und das, glaube ich, ist etwas, was man Konta nie vorwerfen kann, dass sie nicht fit wirkt, sie ist super durchtrainiert, ist in der Lage, ein hohes Tempo von der Grundlinie zu gehen. Sie ist mal ein bisschen mechanisch, das stimmt schon, da ist wenig Kreativität drin, aber sie ist eben, wenn sie in diesen Hochphasen ist, auch in der Lage, ein sehr hohes Level zu halten. Das hat sie heute wieder gemacht. Und es war einfach ein gutes, auf hohem Niveau geführtes Match.
Konta hat sich hier durchgebissen durch dieses Turnier bislang. In der ersten Runde hat sie dieses wunderbare Match gegen Daria Kasatkina gehabt, danach gegen Margarita Gasparian und Zhang Zhuai und jetzt hat sie gegen Karolina Pliskova gewonnen. Und das ist ja Karolina Pliskova, von der erwarten wir immer, dass sie ganz, ganz weit in die Turniere kommt. Und vor allen Dingen bei den US Open, wo sie ja schon mal im Finale stand. Für sie wird es eine Enttäuschung sein, dass sie hier nicht weitergekommen ist. Aber Joe Konta hat dieses Match dann am Ende auch verdient gewonnen und ist jetzt zum dritten Mal hintereinander mindestens im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Und wir erinnern uns zurück, sie ist in Wimbledon ist sie gefragt worden, warum verlierst du diese entscheidenden Matches, wo es diese sehr angespannte Pressekonferenz gab. Ich hatte das Gefühl im dritten Satz, das könnte wieder in die falsche Richtung gehen und dann würde sie wieder solche Fragen über sich ergehen lassen müssen. Aber diese Nervenstärke, wie sie es durchgezogen hat am Ende, da muss ich schon den Hut vorziehen.
Ja, das ist, glaube ich, ein Fall von akutem Selbstbewusstsein zurzeit. Und das war ja gar nicht so zu erwarten, weil nach Wimbledon war sie so ein bisschen in ein Loch gefallen, hat ihre Vorbereitungsmatches vor den US Open gewonnen. Aber hier schien ihr dann doch nochmal der Sieg gegen Kasatkina in der ersten Runde geholfen zu haben. Und seitdem ist sie wieder so ein bisschen in der French Open Form, wo sie in der Lage ist, so ein hohes, intensives Tempo von der Grundlinie zu gehen, dass sich da erstmal jemand finden lassen muss oder da eine Spielerin finden lassen muss, die das in der Form mitgehen kann.
Und Joe Konta trifft jetzt im Viertelfinale auf Elina Svitolina. Die hat gegen Madison Keys im Night Session Match mit 7-5 und 6-4 gewonnen. Madison Keys war hier mit einer ganzen Menge Selbstvertrauen rangekommen, hatte die letzten Wochen ordentlich gespielt und hat in der dritten Runde gegen Sofia Kenin überzeugend gewonnen. Aber auch Svitolina scheint vielleicht hier den ganz großen Durchbruch erreichen zu wollen. Wir hatten darüber gesprochen, dass sie unbedingt das Jahresendturnier in Shenzhen erreichen möchte. Sie wird es auf jeden Fall erreichen, das können wir jetzt, glaube ich, mit relativer Gewissheit sagen. Sie hat hier das Match mit 7-5 und 6-4 gewonnen und steht im Viertelfinale gegen Joe Konta. Und da bin ich erstens sehr gespannt drauf auf das Match und zweitens muss ich auch hier den Hut ziehen, dass Svitolina Madison Keys hier vor heimischem Publikum besiegt, wo Madison Keys hier so tolle Ergebnisse schon hatte. Das ist stark.
War eine sehr gute Leistung. Über den Aufschlag hat sie heute interessanterweise dominiert. Ich glaube, Keys ist nie auch nur auf einen Stand rangekommen, hatte definitiv nie einen Breakball, weil Svitolina einfach mit hoher Prozentzahl und sehr akkurat serviert hat und ihre Aufschlagspunkte eben auch sehr offensiv gestaltet hat. Und wo sie heute einen massiven Vorteil hatte, war auf der Rückhand. Da hat Keys sehr viele Fehler gemacht. Da, keine Ahnung, irgendwas zwischen 15 und 20 Fehler dürften am Ende aus der Rückhand gekommen sein und Svitolina war da super solide auf der Rückhand. Aber war eben nicht nur unter dem Motto, ich grabe jetzt hier irgendwie die Bälle aus, sondern sie ist das Tempo mitgegangen. Und wenn man jetzt nochmal schaut, dann hat sie ja wirklich bisher ein sehr gutes Turnier gespielt in der zweiten Runde gegen Venus Williams, die da alles entgegengeworfen hat. Jastremska hat sie wirklich komplett auflaufen lassen. Jetzt hat sie hier gegen Madison Keys gewonnen. Das ist schon eine sehr gute Leistung. Und sie geht als Favoritin ins Match gegen Konter. Sie führt das Head-to-Head ziemlich klar an. Ich meine, es ist ein 3 oder ein 4-0. Da wird Konter schon sehr gut servieren müssen, glaube ich, um da mit Svitolina mithalten zu können.
Du hast den Aufschlag angesprochen. Svitolina hat nach dem ersten Aufschlag nur 3 Punkte abgegeben und insgesamt hat Madison Keys nur 12 Punkte bei einem Aufschlag von Svitolina gemacht. Das ist eine herausragende Aufschlagsleistung.
Ja, Keys steht im Ruf unter den Topspielerinnen, diejenige zu sein, die wenigsten Schläge oder wenigsten Returns ins Feld zurückbekommt. Aber normalerweise, wenn sie welche reinbekommt, dann ist sie in der Lage, da so viel Druck zu entwickeln, dass sie ziemlich viele der Punkte gewinnt. Und da war sie heute überhaupt nicht in der Lage zu, weil Svitolina eben wirklich hinten die Türen dicht gemacht hat. Und das war eben wirklich auch eine offensive Leistung. Das war nicht nur hinten, ich warte ab und schaue, dass das Keys die Fehler macht, sondern das war einfach ein bisschen Angelique Kerber-esque, wie sie das gemacht hat. Und der Vergleich, glaube ich, den können wir immer zwischen den beiden anstellen.
Elina Svitolina führt im Head-to-Head gegen Joe Konter übrigens 4-0, um das Ganze noch abzuschließen. Im unteren Teil des Draws spielt Serena Williams gegen Qiang Wang. Und als erstes lass uns über Qiang Wang sprechen. Die hat gegen eine im ersten Satz sehr schwache Ashley Barty mit 6-2, 6-4 gewonnen und macht ihren leider verstorbenen Trainer Peter McNamara vielleicht gerade sehr glücklich da oben. 6-2, 6-4. Qiang Wang hat im zweiten Satz die Angriffe von Ashley Barty, die dann besser spielte, wirklich toll abgewehrt und hat das Match am Ende hochverdient gewonnen und steht hier im Viertelfinale. Was für eine Geschichte rund um Qiang Wang.
Ja, die Zahl, die hier bleibt, ist 0 von 9 Breakbällen genutzt von Ashley Barty, was aber eben auch mit Duo Wang zu tun hatte. Denn das hatte sie ja schon im Herbst letzten Jahres gezeigt, ist dann am besten, wenn sie mit so einer Vehemenz die Gegnerinnen, wenn sie so ein bisschen so eine, ich glaube, da kann man das Wort benutzen, so eine Power-Grinderin ist, wenn sie also in der Lage ist, hinten an der Grundlinie einfach ein hohes Tempo zu gehen, viele der Bälle zurückzubringen, aber dann in entscheidenden Momenten eben auch Tempo reinzulegen. Und das hat man heute, glaube ich, gegen Barty gesehen. Und sie hat sich ja vor allem die Rückhand vorgenommen. Und der Slice von Barty konnte hier einfach nicht viel ausrichten, weil Wang natürlich in der Lage ist, viele flache Bälle zu spielen, auch ziemlich tief in die Knie zu gehen, da dann selber Tempo zu entwickeln. Und wenn sie diese Höchstform trifft, die sie hatte im letzten Herbst zum Beispiel, dann ist sie eben wirklich eine, die ganz viele Gegnerinnen dazu zwingen kann, höchstes Niveau gehen zu müssen. Und dazu war Barty dann heute nicht in der Lage.
Barty hat vor allen Dingen im ersten Satz kaum einen Ball getroffen, hat sehr, sehr viele Unforced Errors reingebracht und hat das Spiel überhaupt nicht auf ihre Seite ziehen können. Und wir sehen sie so häufig sehr cool und überhaupt keine Emotionen zulassend. Heute war sie von Anfang an unzufrieden und insgesamt war so ein bisschen auch der Wurm drin in Bartys Turnier. Wir hatten in der ersten Runde gegen Sarina Diaz dieses Match, wo sie im ersten Satz überhaupt nichts getroffen hat. Dann hat sie sich ein bisschen gesteigert, dann hat sie gegen Maria Sakkari ein gutes Match gebracht, aber jetzt gegen Qiang Wang, das war mal wieder ein verlorenes Match für sie, wo sie überhaupt nicht in Tritt gekommen ist. Sie hat ein super Jahr gespielt, sie hat die French Open gewonnen, sie muss sich überhaupt nicht rechtfertigen, nichts. Aber das war insgesamt, glaube ich, ein etwas verkorkstes Turnier für sie.
Ja, man kann, glaube ich, aufs Grand Slam ja so gucken, es wäre einfach mehr drin gewesen. Bei den Australian Open hat sie gegen Petra Kvitova in sehr guter Form verloren, aber die Frage ist, ob sie mit der Form, die sie 2 Monate später gehabt hat, da vielleicht auch eine Chance gehabt hätte in dem Match. French Open, klar, hat sie gewonnen. In Wimbledon hat sie gegen Alison Risk verloren. Kann man machen. Ist auch natürlich eine gar nicht so unähnliche Spielerin wie Wang. Zwar jetzt nicht eine, die hinten so alles ausgräbt, aber eben auch eine, die sehr flache Bälle spielen kann. Aber das Match hätte sie schon gewinnen können. Wäre dann übrigens auf Serena getroffen. Hier eben auch ein Match, was sie gewinnen konnte oder hätte gewinnen können und wäre auch wieder auf Serena getroffen. Sagen wir, sie hätte die beiden Matches gewonnen, wäre jeweils gegen Serena raus. Dann wäre das halt schon ein sehr exzellentes Jahr gewesen. Dann wären es, glaube ich, 3 Viertelfinals und ein Sieg. Das ist schon hohe Konstanz.
Auf jeden Fall. Aber Qiang Wang steht jetzt hier im Viertelfinale. Sie trifft dort auf Serena Williams. Die hat gestern gegen Petra Martic, gegen eine aufopferungsvoll kämpfende Petra Martic mit 6:3 und 6:4 gewonnen. Martic hat alles versucht, hat auch die langen Ballwechsel angegangen und in denen war sie eigentlich gut drin. Aber Serena Williams hatte einfach, wir sprechen so häufig vom Power-Vorteil, den hatte sie gestern garantiert.
Ja, war fast so ein bisschen wie gegen Muchova. Muchova hat ja auch in der Theorie ein Spiel, was eine Serena nerven kann, musste dann aber einfach bei der Power einstecken und war eben nicht in der Lage, über die Variabilität zu kommen. Und hier ist es nicht ganz unähnlich. Martic konnte ihr Spiel schon noch mehr entfalten, auch weil sie ganz gut aufgeschlagen hat. Aber es gab jetzt auch nie eine Situation, wo man jetzt dachte, okay, vielleicht kann Martic das drehen. Dafür war Serena zu konzentriert, zu gut auch auf den Beinen unterwegs. Da hat sie auf jeden Fall einen Sprung gemacht seit den letzten beiden Grand-Slam-Turnieren, dass sie bei der Beinarbeit einfach besser drauf ist. Und das einzige Problem im heutigen Match war dieses Umknicken, wo sie sich ja dann auch behandeln lassen musste. Jetzt klang das so nach dem Match, als sei das in Ordnung. Aber warten wir mal ab, ob sich das noch zu einem Problem entwickeln könnte, zum Beispiel gegen eine Wang, die in der Lage sein wird, viele Bälle zurückzubringen.
Es war im vorletzten oder drittletzten Spiel, dass Serena Williams umgeknickt ist, dann eine Behandlungspause brauchte, dann aber am Ende das Spiel fortsetzen konnte und gewinnen konnte mit 6:3 und 6:4. Wir werden die Nachrichten der nächsten 24 Stunden dann abwarten müssen, weil morgen gibt es dann das Viertelfinale zwischen Serena Williams und Qiang Wang. Serena Williams gegen Qiang Wang, Jo Konta gegen Svitolina, das sind die Viertelfinals bei den Damen in der unteren Hälfte. Wenn wir auf den Zeitplan von heute gucken, dann sehen wir, dass Alexander Zverev heute auf den Court gehen wird, auf das Arthur Ashe Stadium. Er wird ihn nicht eröffnen, er wird ihn als zweites betreten, aber vorher Naomi Osaka gegen Belinda Bencic. Osaka gegen Bencic erst, dann Zverev gegen Schwarzmann, in der Night Session erst Cilic gegen Nadal und dann Taylor Townsend gegen Bianca Andreescu. Im Louis Armstrong Stadium heute ab 17 Uhr Julia Görges gegen Donna Vekic, danach Rublev gegen Berrettini, Christiane gegen Elise Mertens und am Ende nicht vor 23 Uhr Gael Monfils gegen Pablo Andujar. Das Arthur Ashe Stadium hat sich auf dem sind natürlich die Rosinen des heutigen Tages und der Tag sieht insgesamt sehr gut aus.
Ja, sollte Spaß machen. Osaka gegen Bencic ist ein sehr gutes Match zum Eröffnen. Dürfte dort auch genau liegen für die Fernsehanstalten in den USA. Morgen ist ja noch Feiertag in den USA und das könnte eine ziemlich enge Geschichte werden. Bencic hatten wir ja beide vor dem Turnier eine gute Chance gegen Osaka gegeben. Jetzt hat sie davon profitiert, dass in der letzten Runde ihre Gegnerin nicht antreten konnte. Vielleicht tut sie ihr gut, vielleicht hätte sie ein Match noch gebrauchen können. Auf jeden Fall hat sie Osaka in diesem Jahr zweimal besiegt und Osaka wird eine Leistung bringen müssen, wie in der vorigen Runde gegen Goff, um das zu gewinnen, glaube ich. Und Zverev gegen Schwarzmann, da werden wir wahrscheinlich ziemlich viele Ballwechsel zu sehen bekommen und das wird das Publikum wahrscheinlich auch unterhalten und am Ende wird wahrscheinlich sehr viel vom Aufschlag Zverevs entschieden. Kommt er mit einer hohen Prozentanzahl, gewinnt er das wahrscheinlich, ansonsten kann er sich auch auf den Boxkampf gegen Schwarzmann einlassen. Cilic gegen Nadal, das sind natürlich große Namen. Cilic weiß man aber einfach nicht, wie die Form ist, aber er könnte unter Umständen der Spieler sein, der Nadal hier am meisten in der unteren Hälfte gefährdet, einfach weil er ihn schon auch besiegt hat bei Grand-Slam-Turnieren und dann Townsend gegen Andreescu, das ist natürlich so ein bisschen das Styler-Match zum Tagesabschluss.
Wir werden natürlich dann morgen darüber sprechen und wir werden auch auf Twitter bzw. auf Facebook heute den Tag über dann mit euch verbringen. @chipundcharge auf Twitter bzw. facebook.com/chipundcharge. Lass uns nochmal einen Blick gerade aufs Doppel werfen, weil da haben gestern Kevin Kravitz und Andreas Mies das Viertelfinale erreicht durch einen Dreisatzsieg über Marcelo Arevalo aus El Salvador und Johnny Mara aus Großbritannien. Und sie treffen, und da habe ich vorgestern gesagt, ja, da warten Kubot Melo. Nee, sie warten eben nicht. Kubot Melo an 2 gesetzt haben hier gegen Leonardo Meyer und João Sousa verloren. In 2 Sätzen 7:6 und 6:3. Und Kravitz-Mies, die machen eine Runde nach der anderen und sehen nicht den Gegner, den sie erwarten.
Ja, es erinnert ein bisschen ans French Open Draw. Ja. Da haben sie ja auch auf einmal die ganzen Einzelspieler da gehabt oder Doppelteams, die man so nicht erwartet hätte. Und von oben quasi in der eigenen Hälfte kommen noch Granollers und Ceballos. Natürlich beides durchaus Doppelspieler, also früher gute Einzelspieler, die jetzt aber im Doppel Erfolge haben. Und dann Marach und Melzer, die aber unter Umständen noch gegen Kecmanovic und Rüd ausscheiden könnten. Und dann hätten wir wirklich fast eine Wiederholung der French Open. Mal gucken, ob sie es auf ähnliche Art und Weise wiederholen können, was sie dort in Paris geschafft haben.
Kravitz-Mies hatten den ersten Satz klar verloren gegen Arevalo und O'Mara, konnten im zweiten Satz einen Break holen und von da an war es eigentlich eine recht klare Nummer. Annalena Friedsam und Laura Siegemund sind gestern ausgeschieden. Sie haben in 3 Sätzen gegen Gabi Dabrowski und Yifan Zhu verloren. Wer auch noch weitergekommen ist, sind Elise Mertens und Arina Sabalenka. Die haben in 2 Sätzen gegen Golubic und Soribis Tormo gewonnen. Dort ist das Turnier noch nicht ganz so weit gedrungen. Timea Babusch, Kristina Mladenovic sind dort sind in der dritten Runde, treffen heute auf Kalinskaya Putintseva und Zhiestrytsova an zwei gesetzt. Die werden heute gegen Kichenok und Ostapenko dann noch spielen. Darüber sprechen wir dann natürlich auch in den nächsten Tagen über die Doppelwettbewerbe. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und Facebook. Ich habe es schon angekündigt. Und heute Abend ab 17 Uhr sind wir natürlich wieder für euch da und werden mit euch diesen Tag anschauen. Alexander Zverev spielt gegen Diego Schwartzmann um den Einzug ins Viertelfinale. Vielleicht ist es der große Durchbruch von Alexander Zverev hier auf US Open Niveau. Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge.
Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert
täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.